eben wenn es sich um ein Anbetungslied handelte. Die Kirche als Tempel, das ist in der Bibel ein weit verbreitetes Bild. Im Epheserbrief, Kapitel 5, wird dieser Tempel als ein Haus der lebendigen Steine beschrieben, als eine Wohnung Gottes im Geist. Und im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, wird davor gewarnt, diesen Tempel zu zerstören, der aus den einzelnen Christen zusammengefügt ist. In der großen Zukunftsschau der Bibel, in der Johannes-Offenbarung, wird am Ende das himmlische Jerusalem beschrieben als eine Stadt, die vom Himmel herabkommt und erstaunlich keinen Tempel in sich hat. Weil Gott in ihr wohnt und die ganze Stadt mit seiner Gegenwart ausfüllt. Als die Offenbarung geschrieben wurde, gab es den Tempel in Jerusalem schon nicht mehr. Die römischen Besatzer hatten ihn dem Erdboden gleichgemacht und anstelle des jüdischen Tempels hatten sie einen Jupitertempel errichtet. Später wurde dort eine große Kirche gebaut und weitere Jahrhunderte später die Moschee, die man Felsendom nennt. Jesus war in diesem von Herodes dem Großen errichteten Tempel ein- und ausgegangen. Als Teenager hatte er mit den Schriftgelehrten dort diskutiert. Seine Eltern hatten in diesem Tempel geopfert. Jesus lehrte in der Versammlungshalle auf dem Tempelgelände, er heilte im Tempel. Jesus respektierte den Tempel Jerusalems einerseits und andererseits distanzierte er sich von ihm. Die Evangelien sind voller Erwähnungen des Tempels und die Apostelgeschichte zeigt ihn als den Ort, an dem die ersten Christen sich regelmäßig versammelten. Der Tempel als Treffpunkt der Gemeinde. Später werden die französischen Protestanten ihre Kirchen Tempel de Dieu nennen, den Tempel Gottes. In unserem Nachbardorf gibt es eine Hugenottenkirche und groß darüber steht Tempel de Dieu. Das ist der Tempel des Herrn. Eine der Schlüsselszenen der Evangelien ist die Reinigung des Tempels durch Jesus. Alle vier Evangelien berichten davon und wir lesen sie in der Version des Matthäus-Evangeliums. Matthäus 21. In Jerusalem ging Jesus in den Tempel. Er jagte alle Leute hinaus, die im Tempel etwas verkauften oder kauften. Die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer stieß er um. Er sagte zu ihnen, in der Heiligen Schrift steht, mein Haus soll ein Gebetshaus beheißen und als solches bekannt sein. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Da kamen im Tempel blinde und gelähmte Menschen zu Jesus und er heilte sie. Die führenden Priester und Schriftgelehrten sahen die Wunder, die Jesus tat. Sie hörten auch, wie die Kinder im Tempel laut riefen, Hosianna, dem Sohn Davids! Darüber ärgerten sie sich sehr. Sie sagten zu Jesus, hörst du, was sie rufen? Jesus antwortete, ja, wisst ihr denn nicht, was in der Heiligen Schrift steht? Aus dem Mund von kleinen Kindern und Säuglingen lässt du dir ein Lob erklingen. Damit ließ Jesus sie stehen und verließ die Stadt. Er ging nach Bethanien und übernachtete dort. Nun, wir erleben einen zornigen Jesus, der im Tempel für Unruhe sorgte. Es ist etwas unklar, ob er den Tempelkult an sich kritisiert, zu dem der Handel mit Opfertieren unweigerlich dazugehörte, oder ob er den Tempel so sehr liebte, dass ihm die Alltäglichkeit auf die Nerven ging, der er dort begegnete. Die Gemeinde, für die dieser Bericht überliefert wird, ist vermutlich schon nicht mehr auf den Tempel konzentriert. Es gab ihn nicht mehr. Es gab ihn schlichtweg nicht mehr, weil die Römer ihn zerstört hatten nach dem jüdischen Aufstand. Ich gehe davon aus, dass er weniger der Jerusalemer Tempel hier gemeint ist, als vielmehr die Kirche, den neuen Tempel Gottes, in dem sich Ähnliches vollziehen kann wie damals im Jerusalemer Tempel. Auf die Kirche als dem Haus der lebendigen Steine, dem heiligen Gebäude, gab es erst viele Jahrhunderte später. Dieser Gemeinde wird ein Spiegel vorgehalten. Der Tempelreinigung ist keine historische Episode, die irgendwann passiert ist und naja, ob sie passiert ist oder nicht, wäre nicht so wichtig, sondern sie hat Bedeutung für die Gegenwart der Gemeinde und das bis heute. Schauen wir uns diese Episode noch einmal genauer an. Der Tempel von Jerusalem war einer der größten Gebäudekomplexe der damaligen Welt. Von überall her strömten die Pilger nach Jerusalem und wer den Tempel betritt, der überschreitet eine Grenze zu einer anderen Welt. Dort wird nicht mit römischer Währung bezahlt, sondern mit dem eigenen Tempelgeld. Die Geldwechsler dienen der Reinerhaltung des Tempels. Keine heidnische Münze soll den Tempel verunreinigen. Im Tempel konnten die Gläubigen Opfergaben kaufen. Wie hätten sie auch das Viehzeugs aus Athen oder Ephesus oder Alexandria bis nach Jerusalem schleppen sollen? So war es mit weniger Risiko verbunden, die Opfer zu kaufen, als sie zu transportieren. Wenn die Händler und Wechselstubenbetreiber für einen reibungslosen Opferkult notwendig waren, warum wird Jesus dann aber so wütend? Die Antwort finden wir in den folgenden Versen. Da kamen im Tempel blinde und gelähmte Menschen zu Jesus und er heilte sie. Der Tempel ist für Jesus die Bühne, um Menschen das Leben zu erleichtern. Hier wird denen geholfen, die sich selbst nicht helfen können. Während der religiöse Betrieb, Gott zufriedenzustellen, den Gläubigen zwar ein gutes Gefühl vermittelte, dass das Heilige jetzt irgendwie auf sie überschwappt, sind die Heilungen Jesu auf die Menschen ausgerichtet. Und das passt den Priestern und Schriftgelehrten gar nicht. Aber das ist das Ziel Jesu. Auch wenn wir hier im sogenannten Tempel des Herrn zusammenkommen, ist es das Ziel, dass hier Menschen Heilung finden an ihrem inneren Leib und ihrer Seele und auch äußerlich geholfen wird. Wenn die ersten Leserinnen und Leser der Evangelien diese Geschichte als Kritik an der Gemeinde aber erlebten, dann müssen wir fragen, wie sehen denn die Wechselstubenhändler und Opfertierhändler in der kirchlichen Gegenwart aus? Und wer sind die Priester und Schriftgelehrten? Vermutlich sind das Menschen, die einen persönlichen Nutzen aus der Gemeinde ziehen. Sie sorgen für den religiösen Betrieb und fragen sich, und was habe ich davon? Wenn jemand sich für die Gemeinde einsetzt, und viele von euch und auch ich setzen uns für die Gemeinde ein, dann muss er sich stets die Frage stellen, um wen es hier geht. Um mich? Oder geht es um das Lob Gottes? Die Kirche kann zur Spielwiese menschlicher Interessen werden. Nicht immer geht das mit Missbrauch einher. Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Aber wie viel Selbstverliebtheit, Selbstdarstellung und Selbstgerechtigkeit gibt es in Gemeinden? Es geht also nicht darum, ob man im Gemeindezentrum einen Buchladen betreiben darf, wie wir ihn hier haben, sondern es geht um die Eitelkeit von Menschen, die die Kirche missbrauchen, um ihrem eigenen Ansehen zu dienen. Das können Leute mit großem Ansehen sein oder auch Randfiguren. Menschen, die im Mittelpunkt des Interesses stehen, sind vielleicht besonders gefährdet. Es ist eine besondere Versuchung, wenn man vorne zu stehen hat, dass man sich selbst gerne auf der Bühne sieht. Man muss aber nicht nur hier vorne auf der Bühne stehen, um in Gefahr zu sein. Auch wer im Publikum sitzt, kann sich nur um sich selber drehen. Vielleicht geht es um Selbstsicherheit und Selbstvergewisserung. Ich will nicht verunsichert werden. Ich will keine Verantwortung übernehmen. Von einem, der im Mittelpunkt stand, dem humorvollen Papst Johannes dem 23., gibt es viele Anekdoten. Ich habe ein ganzes Buch mit Johannes-Witzen. Einmal träumte er, dass er auf einer Kanzel stand und sagte, predigte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und während er das so sagte, tupfte plötzlich ein Engel an seinem Ärmel und meinte, Giovanni, vergiss nicht, du zitierst. Wer das Wort ergreift, der soll nämlich Jesus zu Wort kommen lassen und auf ihn hinweisen. Und niemals vergessen, dass es ein Zitat ist, wenn man sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ein evangelischer, nicht Papst, aber doch bedeutender Theologe, der Schweizer Karl Barth, hat im 20. Jahrhundert zur Beerdigung eines Freundes, der mit ihm unterwegs gewesen ist, einen Nachruf geschrieben und dabei ihn den Bedientend genannt. Nun, die wenigsten von euch werden Schweizerdeutsch kennen. Ich habe das Glück, an der Schweizer Grenze aufgewachsen zu sein. Im Schweizerdeutsch klingen da nämlich zwei hochdeutsche Begriffe zusammen. Der Bedientend, das ist der Bedeutende, und der Hindeutende. Bedeutend sind wir Christen nur, wenn wir auf Christus hindeuten. Und das größte Kompliment, das Karl Barth seinem Freund machen konnte, war, dass er ein Bedeutender war, der hindeutet auf Christus und nicht durch die vielen Bücher, die er geschrieben hat. Aber kehren wir noch einmal zum Tempel zurück. Wollte Jesus, dass der Tempel rein gehalten wird? Das wollten die Händler und Priester auch. Ihr Geschäft war die Reinhaltung der Kirche. Davon profitierten sie. Die Priester verwalteten den Zugang zum Heiligen. Und wer sich Gott nahen wollte, der musste an ihnen vorbei. Jesus kritisiert, dass Menschen sich des Heiligen bemächtigen. Denn sie tun das auf Kosten der Schwachen und Kleinen. An anderer Stelle erzählt Jesus von einem Pharisäer und einem Zöllner, der auf den Stufen zu eben jenem Tempelberg stand und den Tempel nicht betreten darf, der Zöllner. Lukas 18. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber und Ungerechte, Ehebrecher und auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, schlug sich an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, sagt Jesus, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Jesus will, dass der Tempel ein Haus der Begegnung ist. So wie schon das Tempelszelt, mit dem Mose das Volk Israel durch die Wüste geführt hat. Das Haus des Gebets ist ein solcher Ort, an dem sich Menschen und Gott begegnen. Am heiligen Ort werden Menschen heil. Und auch umgekehrt, wo Menschen heil werden, da ist ein heiliger Ort. Unsere Kirche hier, die wir ja nicht Kirchen nennen, sondern Gemeindezentrum, ist ein Mehrzweckbau. Ein schöner, aber kein kultischer Raum. Er könnte für alle möglichen Zwecke herhalten und dienen. Ja, wir Baptisten sind an der Stelle zweckmäßige Leute. Es ist kein reiner Ort. Niemand muss die Schuhe ausziehen, wenn er hier hereinkommt. Niemand muss sich vorher rituell die Hände waschen. Spricht nichts dagegen, dass man es trotzdem tut. Keiner muss das Kreuzzeichen schlagen oder sich vor einem Altar verbeugen. Dieses Haus wird zum heiligen Ort, zum Haus Gottes, wenn Menschen hier Gott begegnen und heil werden. Wie kann man das fördern? Wenn du diesen Raum betrittst, dann lass den Ärger über die anderen hinter dir. Achte nicht auf die Defizite deiner Mitchristen. Öffne dich für das Reden Gottes. Sei bereit, ihm zu begegnen. Im abendländischen Kulturraum schließen wir meist zum Beten die Augen, damit wir eben nicht auf die anderen schauen, sondern uns konzentrieren auf den, dem wir wirklich begegnen wollen. Wir schauen auch nicht in uns selbst hinein, vertiefen uns nicht in uns selbst, sondern richten uns auf den unsichtbaren Gott aus, der mit uns zusammen sein will, der zu uns spricht durch sein Wort. Aber, denkst du vielleicht, ich kann doch die anderen nicht ignorieren. Die Kirche ist doch auch ein Ort der Begegnung unter Menschen. Ich bin doch nicht allein auf der Welt, sondern Teil der Familie Gottes, Teil des heiligen Volkes, Teil des Tempels, der nicht mit Händen gemacht ist. Ja, hier hat mir persönlich die Lektüre von Dietrich Bonhoeffer geholfen. In seinem kleinen Büchlein vom gemeinsamen Leben hat er eine Gemeinschaftsregel geschrieben. Dietrich Bonhoeffer, lutherischer Pfarrer, war während des Dritten Reiches verantwortlich für ein Predigerseminar der bekennenden Kirche. Das waren die, die den Nazis widerstanden. Da lebten so 20 junge Männer in einem Gutshaus auf dem Land bei Stettin, möglichst abgeschieden, sodass die Gestapo ihnen nicht gleich auf die Schliche kam. Es war eine Studien- und Lebensgemeinschaft, eine Art evangelisches Kloster. Wer in unserem Bund Pastorin oder Pastor werden will, oder wollte besser gesagt, der musste bis zum Umzug des Seminars nach Elztal in der Regel im Predigerseminar wohnen. In Buko, dem Seminar in der DDR, wohnte man noch nicht einmal im Einzelzimmer, sondern mit ein oder zwei Brüdern in einem Raum. Privatsphäre gab es da nur sehr bedingt. In Hamburg wussten wir, wie menschlich, allzu menschlich es zugegangen ist. Helmut hat euch davon bestimmt manches Lied erzählen können. Eine solche Situation ist ein Härtetest der Gemeinschaft unter den Christen. Aber sie ist auch ein Härtetest in Vorbereitung auf den Gemeindedienst. Unter uns Studierenden gab es alles. Einige nahmen ihre Berufung sehr ernst und trugen sie mit ernster Miene zur Schau. Andere machten stets den Eindruck, sie seien leichtfüßig, und man fragte sich, was sie eigentlich hier wollten. Einige waren neugierig und erlaubten sich ein freies Denken, gingen zur Uni und weiß ich wohin. Andere fürchteten, ihren Glauben zu verlieren und beschränkten ihren gedanklichen Horizont. Einige sangen Choräle, andere trafen sich, um Anbetungslieder zu singen. Statt dem Flügel oder der Orgel musste es die Gitarre sein. Ohne Gitarre war Lobpreis damals eigentlich kein wirklicher Lobpreis. Es gab Gruppen, die trafen sich miteinander, die Theologie der Revolution aus Südamerika zu studieren, und andere, die zum Gebet zusammenkamen, ihr wichtigstes Anliegen, die Bekehrung der Dozenten zum rechten Glauben. Einige waren eifrig in den Hamburger Gemeinden unterwegs, arbeiteten ehrenamtlich mit und standen so oft wie möglich auf irgendeiner Kanzel. Andere meinten, sie würden später schon noch genug zu predigen haben und könnten während des Studiums lieber freie Wochenenden genießen. In eine solche Situation hinein hatte Bonhoeffer sein gemeinsames Leben geschrieben. Und darin finden sich ganz entscheidende Impulse auch für das Zusammenleben einer Gemeinde. Was übrigens nicht viele wissen, ist, dass Bonhoeffer in der Zeit nach dem Studium und vor der bekennenden Kirche ein Jahr in New York verbracht hat und dort sehr intensiven Kontakt zu schwarzen Baptistengemeinden hatte, die ihn sehr geprägt haben. Das erste ist, dass Dietrich Bonhoeffer zwischen seelischer und geistlicher Gemeinschaft unterscheidet. Seelische Gemeinschaft ist für ihn die Gemeinschaft, die alle Menschen kennen. Die gemeinsame Zugehörigkeit zu einer Sprachgruppe, zu einer Nationalität, zum Leben in einer gemeinsamen Stadt wie hier in Mülheim. Über manche Gemeinschaften können wir entscheiden, ob wir zu einem Verein gehören wollen oder in einer bestimmten Firma arbeiten. Das ist unsere Sache. Unsere Freunde können wir wählen. Sie sind uns sympathisch. Unsere Familie ist vorgegeben. Seelische Gemeinschaft nennt Bonhoeffer diese Art von Gemeinschaft, und auch die Kirche hat etwas davon. Geistliche Gemeinschaft dagegen ist von Gott gegeben. Es ist die Gemeinschaft der Berufenen. Nicht unsere Gläubigkeit verbindet uns, sondern unsere gemeinsame Berufung durch Christus. Er ruft ganz unterschiedliche Menschen in die Nachfolge. Und wenn wir uns umschauen, dann wundern wir uns manchmal, wer auch dazu gehört. Am meisten darüber, dass wir selbst dazu gehören. Die Gemeinde ist keine Gemeinschaft der Gleichen oder der Gleichgesinnten. Als Kirche sind wir nämlich durch Christus verbunden. Epheser 4, von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt. Nun haben wir nicht die Wahl, zu einer seelischen oder geistlichen Gemeinschaft zu gehören. Wir leben in beiden Sphären. Die Zugehörigkeit zu einer konkreten Gemeinde oder auch Kirche hat viel damit zu tun, dass wir hier Verwandtschaft haben. Vermutlich haben eine ganze Reihe von euch hier Enkel, Opas, Omas, Urgroßeltern gehabt, die schon zur Auerstraße gehörten. Vielleicht sind wir hier zusammen, weil wir ein bestimmtes Gemeindeideal pflegen. Wir haben immer davon geträumt, zu einer basisdemokratischen Kirche zu gehören und nicht in einer hierarchisch organisierten zu sein. Vielleicht verbindet uns dieses Gemeindeideal. Oder wir schätzen ein gewisses Liedgut. In unserer Gemeinschaft hier gibt es sympathische und unsympathische. Mit manchen verbindet für uns vor allem eins, die Enttäuschung über das, wie sie sind, während wir mit anderen gute Erfahrungen gemacht haben. Wir sind als Kinder Gottes, aber zugleich Teil einer geistlichen Gemeinschaft. Zu ihr gehören wir ganz unabhängig davon, ob uns die Ortsgemeinde passt oder nicht, ob wir uns hier wohlfühlen oder ob uns das hier zu steril oder zu warm oder wie weiß ich es. Zu dieser geistlichen Gemeinschaft gehören wir auch dann, wenn wir missverstanden werden, wenn wir von anderen geschnitten werden. In der geistlichen Gemeinschaft sind wir verwurzelt, auch wenn unser Image vielleicht unmöglich ist. In Grenzerfahrungen wird das besonders deutlich. Es kann sein, dass uns die Mitgliederversammlung einer Gemeinde oder ein Bischof in anderen Kirchen aus der Gemeinde ausschließt, durch Beschluss oder indem man uns hinausekelt. Wir bleiben aber Teil des Leibes Christi. Es kann sein, dass wir durch äußere Umstände gehindert sind, an der Gemeinschaft teilzunehmen, weil wir krank sind oder einen Kranken pflegen. Oder weil wir in einem Umfeld leben, in dem wir nur unter Lebensgefahr mit anderen Christen Gottesdienst feiern können, wie in Afghanistan oder dem Iran. Wir bleiben immer Teil des Leibes Christi. Nun denken manche, es sei darum besser, man vergesse die menschlich-seelische Gemeinschaft und konzentriere sich allein auf die geistliche Gemeinschaft. Ich gehöre zur unsichtbaren Gemeinde, sagen dann einige. Und sie verzichten voller Stolz auf die Zugehörigkeit zu einer konkreten Kirche, die sichtbar ist. Dann kann man ihnen ja nicht wehtun und sie werden nicht enttäuscht. Vielleicht besuchen sie ein oder andere Mal ein Konzert, melden sich vielleicht zu einer Konferenz an oder lesen fromme Literatur. Aber sie bleiben Gäste und Zuschauer. Und sie geben sich einer Illusion hin. Wir haben zu Beginn der Predigt vom Missbrauch gesprochen, der die Menschen umtreibt. Wenn wir die geistliche Gemeinschaft verwirklichen, dann brauchen wir die sündige Natur des Menschen, auch des Christenmenschen, nicht verdrängen. Wir können ihr konkret ins Angesicht sehen. Wir können und werden der Sünde ins Auge sehen und ihr Grenzen setzen. Bonhoeffers Unterscheidung will genau das nicht, denn die geistliche Gemeinschaft zielt auf ein konkretes Miteinander. So wie Gott in Christus Mensch wurde, so soll auch der Leib Jesu konkret erfahrbar sein. Darum hat Jesus das Abendmahl eingesetzt, damit wir konkret an einem Tisch mit einem Brot, mit einem Kelch merken, so wirklich ist unsere Gemeinschaft mit Christus wie unser gemeinsames Mahl. In der Konzentration auf den gegenwärtigen Christus treffen wir dann die Schwester und den Bruder. Und es ist ein großes Privileg, miteinander unterwegs zu sein. Im Angesicht des Mitchristen erkennen wir nämlich das Antlitz Christi. Und diese konkrete Gemeinschaft wirkt. In ihr werden Menschen heil. Darum berühren wir einander, essen gemeinsam, legen einander die Hände auf. Wir sind nicht nur im Geist miteinander verbunden, etwa in Gedanken, sondern wir sind auch leiblich miteinander verbunden. Wenn wir noch einmal in unseren Text schauen, dann heilt Jesus im Tempel blinde und gelähmte Menschen. Dafür ist der Tempel da. Dafür ist die Gemeinde Jesu da, dass Menschen heil werden. Menschen sollen sehend werden im übertragenen und im wirklichen Sinn. Der blinde Mensch soll wieder über sein Leben selbst bestimmen können. Musste ihn bisher jemand führen, so soll er jetzt frei sein, seinen Weg zu gehen. Und das gilt auch für den gelähmten Menschen. Auch er soll wieder auf eigenen Füßen stehen. Und auch das gilt im übertragenen Sinne. In der Begegnung mit Jesus sollen Menschen geöffnete Augen bekommen und sie sollen ihrer Berufung folgen können, indem sie gehen können. Die Kinder, die da erwähnt werden, ich erlebe das ja manchmal, dass in Gemeinden auch Kinder krabbeln. Bei uns ist leider kein krähendes Kind da und wenn, wären sie hinter der Scheibe da oben. Die Kinder haben einen besonderen Sinn in dieser Geschichte. Sie bedeuten für Jesus viel. Sie freuen sich über den König und singen ihm Lieder. Einfach so. Und wer Jesus begegnet, der wird ja ihn zur Sprache bringen, wird seine Freude über ihn teilen, so wie Kinder und einfache Menschen ihre Freude mit anderen teilen, ungehemmt und ohne Komplikationen. Kinder und Einfache sind nicht verbildet und verblendet wie Erwachsene und Starke. Wie es den Kindern, den Schwachen und Einfältigen schwer macht, wer es ihnen schwer macht, Jesus zu erkennen, der wird von Jesus heftig verurteilt. Lukas 17. Da wird demjenigen, der einem dieser Kleinen zum Ärgernis wird, ein Mühlstein empfohlen, den er besser am Hals hängen hätte. Ein schlimmes Wort. Aber es zeigt, wie wichtig es ist, die Kleinen und Geringen ernst zu nehmen. Wir müssen darauf achten, dass unsere Debatten und Machenschaften nicht andere hindern, sich an der guten Nachricht zu freuen. Schließlich endet die Geschichte im Matthäus-Evangelium. Er ging nach Bethanien und übernachtete dort. Jesus beschränkt sich nämlich nicht auf den Tempel. Er geht abends nach Hause. Ins Haus, besser gesagt, seiner Freundin Martha und Maria und seines Freundes Lazarus. Die wohnten nämlich in Bethanien. Das Reich Gottes wird in ganz normalen Wohnungen gelebt, dort, wo sich der Alltag abspielt. Es gibt, seit Gott Mensch wurde, keine Trennung mehr zwischen dem sakralen Heiligen und dem profanen weltlichen Bereich. Wo Jesus Christus ist, da ist Gott selbst gegenwärtig. Das können wir erfahren, hier im Gemeindezentrum in der Auerstraße. Das können wir erfahren in unseren Häusern, wo wir uns zum Beten mit anderen treffen, in unseren Betrieben, wo wir vielleicht nicht beten, aber unsere guten Erfahrungen mit Gott teilen können. Es gibt in dieser Stadt keinen Ort, an dem Gott nicht gegenwärtig sein will. Wir müssen ihn nur dort entdecken. Das erfordert manchmal ein bisschen Fantasie. Wo Jesus Christus ist, da ist Gott selbst gegenwärtig. Das will ich mir merken. Und das gilt Missbrauch hin, Missbrauch her. Gemeindestreit hin, Gemeindestreit her. Der Herr ist größer als all das. Gott sei Dank. Amen. Ich bete. Guter Gott, du hast diese Welt geschaffen und du hast sie erlöst durch Jesus Christus. Danke, dass wir ihm vertrauen können und dass wir in ihm deine Liebe erkennen können. Danke, guter Vater im Himmel, dass du uns deinen Sohn geschenkt hast, sodass wir in Frieden und Freiheit leben können, auch wenn die Umstände schwierig sind. Danke, dass wir zu einer Gemeinde gehören, in der wir konkret leben können, was du uns aufgetragen hast, füreinander zu sorgen und einander zum Glauben zu helfen. Wir danken dir für jeden Einzelnen, der mit uns hier ist. Wir danken dir für die Unbequemen und die Bequemen, für die, die sich zurückhalten und die, die sich nach vorne drängen. Wir danken dir für die, denen große Verantwortung aufgetragen ist und denen man die Verantwortung nicht ansieht, die sie tragen. Du bist hier gegenwärtig und dafür danken wir dir. Wir klagen dir, dass wir immer wieder dem Bösen Raum geben, dass wir selbst dem Bösen erliegen, dass wir in unseren Strukturen manchmal das Böse nicht hindern. Wir danken dir, dass du auch das siehst und uns hilfst, damit fertig zu werden. Herr, wir klagen, dass in dieser Welt so viele Menschen irre werden an der Kirche, wie sie sagen. Und wir bitten dich von Herzen, dass dein Evangelium heller strahlt und heller leuchtet als all das Böse, was es auch in der Kirche gibt. Wie gut, dass wir dabei dir folgen können und dass wir auf dich vertrauen, in allem Versagen und Gelingen. Wir segnen unsere Schwestern und Brüder in den anderen Kirchen. Wir segnen uns gegenseitig und bitten dich, dass du uns stark machst, dir zu folgen und dir zu vertrauen. Amen.